Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Was wäre, wenn der Pythagoras eine Frau gewesen wäre? Wäre heute genauso bekannt? Wenn man der Wissenschaft glaubt, nicht. Wir alle haben in der Schule den Satz von Pythagoras auswendig gelernt. A im Quadrat plus B im Quadrat gleich C im Quadrat. Der Pythagoras hat diese Formel aber nicht für sich im stillen Kämmerli entdeckt. Nein, entscheidend dazu beigetragen hat seine Frau, die Mathematikerin Theona. Kennst du? Wahrscheinlich nicht. Und da fängt das Problem genau an.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Wenn sich Männer auf die Kosten von Frauen mit fremden Federn schmücken, dann nennt man das nämlich den Matilda-Effekt. Die amerikanische Historikerin Margaret Rossiter hat das Phänomen schon Ende 19. Jahrhundert beschrieben. Und wir wollen jetzt wissen, wie oft es heute noch passiert, dass Frauen in der Wissenschaft unsichtbar gemacht werden. Mein Name ist Sina Albisetti und um das herauszufinden, habe ich anlässlich vom Frauenstreik mit der Sozialwissenschaftlerin Katja Rost geredet. Herzlich willkommen im Durchblick, Frau Rost.
Ja.
Welche Fälle vom Matilda-Effekt sind Ihnen bekannt?
Jetzt persönliche Fälle vom Matilda-Effekt weniger, ja, muss man sagen, weil dieser Matilda-Effekt, das ist ja häufig ein Effekt, der häufig erst im Nachhinein sichtbar ist und entdeckt wird. Eben beispielsweise, wie Sie das bei der Anmoderation von der Frau von Pythagoras zum Beispiel beschrieben haben. Oder ich sag mal, auch wenn man in die Wissenschaft schaut, dann ist es doch sehr auffällig, zum Beispiel, wenn wir Grundlagen eben von Theorien unterrichten, dass da eben kaum weibliche Theoretikerinnen mit dabei sind. Da wird das offensichtlich, dass Frauen also sehr stark unterrepräsentiert sind. Und natürlich ist jetzt die Frage wiederum, woran liegt das? Und eine Begründung, eben woran das liegen kann, ist also auch der Matilda-Effekt, dass es eben schon berühmte Wissenschaftlerinnen gab, die aber in ihrer Zeit nicht so wahrgenommen wurden oder nicht die gleiche Ehre bekommen haben, wie das eben Männer bekommen.
Warum glauben Sie denn, werden Frauen in der Wissenschaft oft übersehen?
Der erste oder wichtigste Grund ist, dass die Emanzipationsbewegung der Frau, also wo eben auch gefordert wurde, dass Frauen eben genauso studieren können, dass sie genauso berufstätig sein können, dass sie genauso in Machtpositionen vorhanden sein können und sollen. Also das ist eine recht neue Bewegung und entsprechend war das Frauen auch gar nicht möglich, in diesen Bereichen eben tätig zu sein. Also das war einfach verboten früher auch. Ja. Und dann hat das ganz, ganz langsam angefangen, dass hier eben die ersten Frauen dann auch an den Universitäten vorhanden waren oder auch Professuren bekommen haben. Braucht Zeit, so eine Entwicklung, weil wir haben ja nicht nur die Verbote, ja, also die überwunden werden müssen, sondern auch soziale Normen. Ja. Was darf sozusagen eine Frau? Was soll eine Frau aus? Was ist gesellschaftlich wünschenswert?
Oft forschen ja Männer und Frauen im Team. Bei welchem Schritt passiert es dann, wenn es passiert, dass die Frauen wie Credits nicht bekommen?
Dazu gibt es recht vielfältige Forschungen zu Teams. Also beispielsweise ist es so, dass Männer häufiger auf Papieren aufgeführt werden, dann, also ich sag mal, auch für Beiträge, die vielleicht minimaler sind und eine Frau dann eher sagt, nee, da bin ich keine Co-Autorin oder auch nicht so darauf besteht, ja. Dann haben wir das bei der Autorenreihenfolge, ja, also dass Frauen jetzt nicht so darauf bestehen, eben Erstautorin eben zu sein oder sich da auch nicht so, ne, drum streiten bis aufs letzte Messer. Es ist gut zum Beispiel, wenn eine Frau eben sehr forsch auftritt, sehr machtbewusst auftritt, wenn sie beispielsweise Männer unterbricht in Sitzungen oder ist das das, wie wir eine Frau sehen und sehen wollen, ja, und da reiben sich natürlich weiterhin die Geister, würde ich mal sagen, an dem Thema und das kann dann eben auch zu solchen Matilda-Effekten führen. Ist nicht immer einfach.
Haben Sie das als Wissenschaftlerin persönlich in dem Fall auch schon erfahren? Oder die Normen so ein bisschen zu spüren bekommen?
Ja, ich meine, es wäre jetzt falsch zu sagen, damit habe ich keine Erfahrungen gemacht, ja. Natürlich gibt es Situationen, wo man denkt, oh, diese Männer, ja. Also jetzt haben die sozusagen wieder, geht's nur nach denen, ja, oder jetzt haben die sich sozusagen wieder von Ressourcen her durchgedrückt oder ihre Position durchgesetzt, ganz charmant und ganz hintenrum, wo ich sozusagen erst im Nachhinein davon erfahre, dass ich überrumpelt worden bin, ja. Aber da hat sich in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel getan in der Richtung. So heute werden Frauen durchaus mehr wahrgenommen in der Wissenschaft. Ob das jetzt deswegen alles 100% gut ist, ist eine zweite Frage, aber es ist zumindest sehr, sehr viel besser geworden. Gerade die Universität ist natürlich ein sehr dankbares Arbeitsumfeld für Frauen. Also das heißt, es streben viele Frauen an, weil es eben sehr familienkompatibel ist. Ne? Wir sprechen hier also nicht über eine beispielsweise eine CEO-Position, wo ich also wirklich nur eine Familie haben kann, wenn der Mann zu Hause bleibt. Ne? Aber natürlich ist der Matilda-Effekt dort noch zu sehen. Das sieht man auch ziemlich deutlich daran, dass eben Frauen weniger publizieren als die Männer, ja, nach wie vor. Umgekehrt haben wir natürlich in der Wissenschaft auch mittlerweile Bereiche, wo es mehr Frauen gibt als mehr Männer, ja. Und das heißt, also dort treten dann auch für die Männer Effekte auf, ja. Also so ein Matilda-Effekt, mit anderen Worten, hängt sehr, sehr stark von der Gruppenzusammensetzung ab. Also wer sozusagen ist die dominante Gruppe, ja, und wer dominiert in Machtpositionen? In dem Moment, wo wir beispielsweise Gruppen haben, wo also alle Führungskräfte Frauen sind, also die gibt es an der Universität mittlerweile auch in manchen Bereichen, ja, und eben die Männer sozusagen, die Doktorierenden beispielsweise sind, ja, ist natürlich eine andere Dynamik da, ja.
Was würden Sie denn jetzt, wenn man so ein bisschen einen lösungsorientierten Ansatz noch verfolgen wollen, was haben Sie das Gefühl, kann man ändern, damit eben künftig die Wissenschaftlerinnen besser gesehen werden?
Gar nichts mehr in der Wissenschaft. Also ich finde, in der Wissenschaft sind wir mittlerweile, wir haben so viele junge Frauen, die jetzt Professuren besetzen werden. Also in der Wissenschaft muss man eher aufpassen, dass wir noch ein paar Männer in ein paar Jahren haben, wäre meine These. Also Okay. Ich glaube, eher in anderen Bereichen ist das schwieriger. Ja, also ich sag mal, in kleinen mittelständischen Unternehmen, dort ist eben dann häufig, ich sag mal, wirklich diese Vereinbarkeitsfrage oder auch mit einer Elternzeit. Das ist für die natürlich mehr ein Problem, ja.
Und Sie würden in dem Fall auch sagen, dass sich quasi die Haltung schon verändert hat von Wissenschaftlerinnen im Verlauf der Jahre und dass die auch wie gar keinen Rat mehr bräuchten, wie sie sich schützen vor so Matilda-Effekten.
Ah, doch, Rat suchen viele Frauen, ja. Also, und dafür gibt es aber mittlerweile eben an den Universitäten genügend Ansprechpartnerinnen und eben Abteilungen, die da gegründet wurden und Vernetzungsmöglichkeiten. Also da haben die Universitäten sehr, sehr viel ein institutionelles Umfeld geschaffen, um dort den Frauen eben zu helfen, wie sie damit umgehen sollen, ja. Wenn sich jetzt wirklich die Universitäten eben so schnell, wie ich denke, wandeln, ja, dass wir eben, ich sag mal, immer mehr Frauen eben auf Professuren haben, nehmen Sie eben die philosophische Fakultät, in der ich bin. Wir haben also schon, wir haben einen Frauenanteil von 40%, ja, bei den Professorinnen. Dann ist das ein ganz anderes Klima auch, ne? Und dann sozusagen werden solche Effekte, kommen die auch weniger zum Tragen und dann braucht man auch weniger Beratung.
Mhm. Ne? Danke Ihnen viel, viel mal, dass Sie sich Zeit genommen haben und für Ihre Auskunft. Mhm.
Wenn du mehr zum Thema wissen willst, dann habe ich einen super Filmtipp für dich. Die Frau des Nobelpreisträgers, oder auf Englisch The Wife. Dort geht es genau um das, dass ein Mann die Lorbeeren von seiner Frau erntet. Mein Name ist Sinal Bisetti und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns und entlehnen euch wie immer mit einem Random Fact gesprochen vom Reto Scherer aus dieser Folge. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
Der Napoleon Bonaparte war 1,69 Meter gross. In der heutigen Zeit ist das eher klein. Und wir reden ja auch immer wieder gern vom sogenannten Napoleon-Komplex. Zu der Zeit von Napoleon war diese Grösse aber eher Durchschnitt.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.